Die Predigt des heutigen Sonntages hat ein ganz einfaches Thema. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ihr könnt mitlesen, ist gut, dass es klappt. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Hoffnung für alle, ist meine Bibelübersetzung. 3 Verse 5, 6, 17. Wir bilden uns nicht ein, schreibt Paulus da, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist. Denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun, ich muss sagen, ich habe natürlich diese 3 Verse, das seht ihr auch aus dem ganzen Zusammenhang des 3. Kapitels aus dem 2. Korintherbrief irgendwie schon herausgerissen und hier so zusammengesetzt, wie es mir passt und wie es in meine Denke heute Morgen passt. Und deshalb ist es immer wichtig zu erwähnen, dass es einen Zusammenhang gibt, auch in diesem Abschnitt, und wer sich dafür interessiert, dem sei dieses Kapitel herzlich anbefohlen, der kann es heute Nachmittag beim Kaffee gerne einmal lesen. Der Apostel schreibt über seinen Dienst und er sagt, dieser Dienst ist ihm nur durch Christus und seinen guten Heiligen Geist möglich. Und er fängt dann an zu vergleichen zwischen dem geschriebenen Wort des Gesetzes und dem neuen Bund, der für ihn besonders durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes sichtbar geworden ist. Und in sehr vielen seiner Briefe betont Paulus den Gegensatz zwischen Gesetz auf der einen und dem Evangelium auf der anderen Seite. Er sagt also, hier ist das Gesetz, das stellt Forderungen an uns, hier ist die Freiheit in Christus. Und Paulus sagt immer wieder, das haben wir in der Lesung gehört aus dem Galaterbrief, wer durch das Gesetz gerettet werden will, irrt sehr. Denn dieses Gesetz hat nie die Funktion, dass es rettet, sondern es hat immer die Aufgabe und die Funktion, dass es uns alle menschlichen Verfehlungen, alle Übertretungen von uns selbst und auch von anderen Menschen aufzeigt. Und deshalb, weil er das so wahrnimmt, kann er über sich selbst im Blick auf das Gesetz auch schreiben, zitiere ich aus dem Römerbrief im Kapitel 7, schreibt er, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, sondern unausweichlich tue ich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Und dann fragt er, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Für Paulus ist also klar, das Gesetz Gottes zeigt, was er alles nicht kann. Wenn wir es auf uns übertragen, das Gesetz Gottes zeigt, was wir alles nicht können. Es zeigt auf, wo wir fehlen. Und es spricht uns dadurch schuldig. Und es wird, solange wie wir auch nur danach streben, dieses Gesetz halten zu wollen, uns immer nur noch schuldiger sprechen, uns verurteilen und uns jede Hoffnung auf Besserung rauben. Natürlich können wir uns fragen, warum ist das so? Paulus erklärt in seinen Briefen, weil das Gesetz genau diese Funktion hat. Es zeigt auf, was wir alles nicht können, wo wir versagen. Und es erhebt damit ständig Anklage gegen uns. Und wenn wir uns also darauf einlassen und sagen, unsere Erlösung kommt nur daher, dass wir dieses Gesetz halten, dann klammern wir uns an eine Erlösung, die uns gleichzeitig anklagt, die uns verurteilt und die uns jede Hoffnung raubt. Fürchterlich. Grausam. Wer auf das Gesetz setzt, wird von ihm immer wieder verklagt und gerichtet werden. Nun kann man fragen, warum ist das Paulus so wichtig zwischen den Wirkungsweisen des Gesetzes und der Wirkungsweise des Evangeliums zu unterscheiden? Es gibt eine ganz einfache Antwort, weil in seiner Zeit, übrigens genauso wie in unserer Zeit heute, Christen immer in der Versuchung standen und dann heute auch immer noch stehen, sich aufgrund ihres eigenen guten Handelns und ihrer guten Werke und ihrer genauen Befolgung aller biblischen Gebote und Gesetze selbst gerecht zu sprechen. Das ist der Hintergrund. Er sagt, wenn wir uns darauf einlassen, uns ein System zu bauen, in dem wir uns selber rechtfertigen können, und wenn wir da alles hineinnehmen, was wir in der Bibel haben, an biblischen Geboten und Gesetzen, dann werden wir genau das Gegenteil erleben. Wir werden erleben, dass wir angeklagt werden, dass wir verurteilt werden. Wir können das Gesetz nicht halten. Und wenn wir versuchen, uns selbst gerecht zu sprechen, werden wir scheitern. Genau deshalb hat er auch im Galaterbrief geschrieben, das haben wir ja in der Lesung gehört, das Gesetz versklavt. Es zwingt uns ein Joch auf. Wisst ihr, was ein Joch ist? Wer kann das erklären? Was ist ein Joch? Ja. Ja, ein Joch ist etwas, wo zum Beispiel Rinder in einen Weg gezwungen werden. Ja, und man kann darüber Druck ausüben und kann sie in eine ganz bestimmte Richtung drängen. Und wenn Paulus dieses Joch nimmt und sagt, das Gesetz ist wie bei uns Menschen auch so wie ein Joch, dann ist das etwas, was uns zwingt. Es ist keine Freiheit, sondern das ist etwas, was unseren Weg bestimmt und was wehtut, was Schmerzen erzeugt und was uns hindert, uns frei zu bewegen. So schreibt er vom Gesetz. Und deshalb formuliert er auf der anderen Seite umso klarer, wer uns von diesem Joch des Gesetzes befreien kann. Und er schreibt immer, das kann nur Jesus tun. Der Gekreuzigte, der Auferstandene. Er kann dieses Joch von uns nehmen. Und deshalb kann er formulieren, und das ist ja sehr steil formuliert, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Sonst gibt es für ihn keine Freiheit. Nur da ist für Paulus alle Freiheit zu finden. Und deshalb galt das damals zu seiner Zeit, wie auch heute für unsere Zeit. Wir alle müssen eine Entscheidung treffen über unser ganzes Leben. Wem werden wir glauben? Wem werden wir folgen? Dem Buchstaben oder dem Geist Gottes? Genauer, dem Buchstaben des Gesetzes oder dem lebensspendenden Heiligen Geist, der für Paulus das entscheidende Zeichen für unsere neue Freiheit in Christus ist. Wem wollen wir folgen? Wem schließen wir uns an? In wenigen Tagen ist es soweit. Am 9.11.1989 ist in Berlin irgendwann nach 22 Uhr die Mauer aufgegangen. 30 Jahre ist das her. 9.11.1989. Schießbefehl und Abschottung nach 30 Jahren vorbei. Und auf einmal konnten alle, die in Ostdeutschland gelebt haben, von jetzt auf gleich frei wählen, wo sie leben und wo sie arbeiten wollen, wohin sie reisen wollen. Und so im Nachdenken über diese Zeit muss ich sagen, manche fand ich doch ganz schön überfordert davon, nun solche freie Entscheidungen treffen zu dürfen. Sie hatten sich daran gewöhnt, dass jemand anderes ihnen sagt, was gut und schlecht ist, was richtig und falsch war. Frei zu sein mussten viele Menschen erst lernen. Nun schaue ich als einer von vielen, die das damals erlebt haben, auf diese Zeit zurück. 30 Jahre ist es her. Ich für mich selber kann noch ganz genau sagen, was ich wann und wo am 9.11.1989 gemacht habe. Teilweise bis auf die Minute. Kann ich euch ganz genau erzählen. Hier sind ja noch ein paar andere Ossis. Könnt ihr das auch? Outet euch. Wo seid ihr? Ha? Könnt ihr, weiß nicht, was hast du gemacht? 9.11. Weißt du noch? Ja? Ja? Also bei mir war es so, erst gearbeitet, dann nach Hause, dann demonstriert, weiß ich ganz genau, vor der Stasi-Zentrale. Nach Hause, eigentlich ins Bett und dann habe ich das gemacht, was ich bis heute immer noch mache. Ich höre Nachrichten immer im Radio und immer Deutschlandfunk. Ich bin mir angewöhnt, zu DDR-Zeiten Deutschlandfunk zu hören. Warum hörte man Deutschlandfunk in der DDR? Weil es einer der wenigen Sender waren, die objektiv berichtet haben. Und die waren echt schnell. 23 Uhr, man muss dazu sagen, der Deutschlandfunk macht bis heute immer das Gleiche. 24 Uhr kommt die Nationalhymne. Könnt ihr mal hören. 24 Uhr aufstehen, gerade stehen, laut stellen, Nationalhymne, mitsingen. Übrigens dritte Strophe, nicht erste. So, und damals am 9.11. haben die Nationalhymne um 23 Uhr gespielt. Um 23 Uhr. Und danach sagte einer, in Berlin ist die Mauer auf. Berlin ist die Mauer auf. Und der hat das nicht mit journalistischer Sorgfalt getan, sondern der hat da gesagt, in Berlin ist die Mauer auf. So war das. Super. In dem Moment habe ich meine Frau wach gemacht. Ey, wir müssen los. Wir müssen los. 9.11. Auto hatten wir nicht, aber Motorrad. Rauf aufs Motorrad. Losgefahren. Schöneweg an der Elbe liegt bei Magdeburg. Magdeburg liegt an der A2. Auf die A2 in Richtung Helmstedt. Weil wir ja dachten, ey, wer weiß, wie lange das so geht. Wer weiß, wie lange das überhaupt offen ist. Also rauf aufs Motorrad und losgebraust. Hat geregnet, war kalt. Soll ich euch was sagen? Ich sag's hanseatisch, das ist nicht so schlimm. Schied egal. So. Und dann aber kam etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Da gibt es ja einen Rasthof. Wenn ihr da fahrt nach Berlin, wisst ihr das. Da ist ein Rasthof, Börderasthof. Der ist so 20 Kilometer nach der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Also, und wenn man dann von Sachsen-Anhalt kommt, von Magdeburg kommt, ist der also 20 Kilometer vor der Grenze. Da war Schluss. Auf zwei Spuren, ich glaube drei oder vier Spuren Trabis. Dauerregen. Da bist du selbst mit dem Motorrad nicht weitergekommen. Und damals hatte ich noch, das war ein großer Fehler, hatte ich Koffer am Motorrad. So eine Dinger. Und die hatte ich da dran. Und damit bin ich nicht mehr weitergekommen. Ich bin nicht mehr durchgekommen. Und deshalb habe ich bis heute bei allen anderen Motorrädern niemals mehr Koffer dran. Niemals. Ich habe immer den Gedanken, ich muss irgendwie immer irgendwo durchkommen können. Und deshalb keine Koffer mehr, immer irgendwie transportiere ich meine Klamotten anders. So, und damals standen wir da, Christel, wie spät war es? 12:30, ich weiß nicht mehr, pitsche, patsche, nass. Und haben gedacht, ey Mist, jetzt müssen wir hier rumdrehen. Das kann nicht wahr sein. Und dann da in diesen ganzen Gewusel herumgedreht, nach Hause gefahren, ins Bett gelegt. Nee, kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. War aber so. Und ich bin am übernächsten Tag, der 9.11. war ein Donnerstag, ich bin am übernächsten Tag nach Buko gefahren. In Buko war das ostdeutsche Seminar. Ich habe einen, kennt ihr den sehr seriösen Jörg Svoboda noch? Den kennt ihr noch, ja? Ihr habt den nie so gesehen, wie ich ihn gesehen habe. Der tanzte wie ein Derwisch über den Flur und schrie die ganze Zeit nur, die Mauer ist offen. Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt, der Kerl. So, und das war dann so, dass wir dann von da, das ist ja östlich von Berlin, dann am Sonntagabend auf dem Kudamm waren. Bornholmer Brücke sind wir rüber, mit einem Mahlstrom von Menschen. Später habe ich gehört, auf dem Kudamm waren an diesem Tag irgendwie zwischen 2 und 3 Millionen Leute unterwegs. Autoverkehr gab es in ganz Berlin nicht mehr, alle nur noch zu Fuß. Und also das, ich kann euch sagen, das war ein Glücksgefühl, das gibt es gar nicht. Riesengefühle von Freiheit, von Erleichterung, von Glück. Ja, die Mauer ist weg. Aber ich muss euch sagen, eigentlich war ich doch schon längst frei. Innerlich als jemand, der Jesus erlebt hat, sowieso. Wir waren doch längst frei. Es war eine lange Zeit vorher nötig für uns damals, um diesen Stand zu erreichen, um innerlich wirklich frei zu werden. Und damit meine ich, das eigene Denken nicht mehr von anderen beschränken zu lassen und einengen zu lassen. Schon gar nicht von irgendwelchen Ideologien, die immer nur folgen und das bis heute machen, ihnen nachzueifern und ja nicht selber zu denken. Sich das Denken, Reden, Handeln und Glauben nicht mehr vorschreiben zu lassen, sondern selbst einzuüben und darin klar erkennbar zu sein, das ist das wichtigste Zeichen von Freiheit. Und das ist das wichtigste Zeichen auch von einer inneren Freiheit, die sich von Christus her denken lässt und die sich immer auf Christus beruft. Sich im Denken, Reden, Handeln und Glauben nicht mehr vorschreiben lassen von Dritten, wie alles zu sein hat, sondern das alles selber einzuüben und darin klar erkennbar zu sein. Das ist Freiheit. Wenn Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit, dann zucken bis heute einige Christen zurück. Aus Angst. Manche sehnen sich bis heute dann eher nach einer Mauer zurück. Zum Beispiel, die sie schützt vor den anderen, wie sie so sagen, die nicht glauben. Manche meinen auch, wenn sich eine Gemeinde in eine Wagenburg zurückzieht, sich also quasi einmauert, sich abkapselt, dann hat die Welt keinen Einfluss mehr. Dann endlich entsteht eine heilige Atmosphäre, der alle unguten Einflüsse draußen lässt. Und dann gibt es da noch die ganz Extremen, die ihre Mauer um die Gemeinde bauen, nicht nur, damit keiner reinkommt, sondern vor allem auch, damit keiner raus kann, damit keiner ausbrechen kann, damit niemand sich erwischen lässt, dass er frei denkt und frei glauben will und seinen eigenen Weg gehen möchte. Solche Versuche hat es zu allen Zeiten auch in der christlichen Gemeinde gegeben und, was soll man sagen, es wird sie weiterhin auch geben. Aber als jemand, der 24 Jahre seines Lebens in einem solchen System hinter einer Mauer hat leben müssen, kann ich allen sagen, die das versuchen, ihr werdet scheitern. Ihr werdet scheitern. Ihr werdet irgendwann anfangen, euch selbst nicht mehr sehen zu können, wenn ihr euch nur um euch selbst kümmert, wenn ihr euch abkapselt, wenn ihr euch selber einsperrt, wenn ihr sagt, das reicht uns hier. Ihr werdet euch irgendwann nicht mehr sehen können. Ihr werdet irgendwann merken, dass euer Glaube keine Antwort mehr auf die Fragen der Gesellschaft hat, sondern nur noch Antworten auf Fragen, die kein Mensch mehr stellt. Ja. Ihr werdet merken, dass ihr isoliert und dem Untergang geweiht seid, weil ihr die Mauer so hochgezogen habt, dass sie niemand weder von innen noch von außen überwinden oder einreißen kann. Ja. Und wir werden merken, dass es keine innere Freiheit gibt, wenn wir Gesetze aus der Bibel nehmen, um damit Zäune und Mauern aufzurichten, wenn wir drohen mit Strafen gegen Verstöße und wenn wir uns langsam und allmählich so stark einengen, bis wir an dieser Haltung ersticken. Das ist all das nicht, was Paulus meint. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Was aber kann es für dich und mich bedeuten, in Christus frei zu sein? Ich möchte sehr bitten, dass ihr darüber nachdenkt. Wo ist in deinem Leben dein Moment, wo du endlich frei aufgeatmet hast, wo du begriffen hast, wer Jesus für dich ist, was er für dich getan hat? Wo ist dein Glücksgefühl, als du gespürt hast, was das bedeuten kann, erlöst und befreit zu sein? Was macht das mit dir, wenn du hörst, dass Christus dich liebt, dich erlöst, dich freigesprochen hat? Was löst es aus in dir? Was bedeutet es für dich, wenn du von ihm hörst, dass er dich vorbehaltlos liebt? Und was fängt an in dir zu klingen, wenn du hörst und erlebst, dass sämtliche Beschränkungen, Mauern, Einengungen, Kränkungen, Verletzungen, Sünden überwunden und niedergerissen sind in Christus, in Christus. Frei sein. Jeder, der frei ist, weiß sofort, was mache ich jetzt mit meiner Freiheit? Wie lebe ich jetzt mein freies Leben? Wie lebe ich, das haben wir vorhin schon bei dem Kinderteil gemerkt, wie lebe ich denn nun mit meinem Bruder, dem ich immer an den Haaren ziehe? Und wie war das zweite Beispiel? Und dem immer den Stift wegnehme. Ja. Freiheit auf Kosten Dritter ist nicht möglich. Und wenn es mein Bruder und meine Schwester ist. Freiheit bedeutet immer, auch die Freiheit des anderen zu achten. Und nicht nur sie zu achten, sondern sogar für sie einzutreten. Nur mal so nebenbei aus der Kirchengeschichte. Das ist ein Wesenszug des Baptismus. Nicht nur für uns Freiheit zu wollen, sondern für alle anderen auch. Frei sein. Wer frei ist, hört auf, sich bedienen zu lassen. Wer frei ist, hört auf, sich treiben zu lassen. Wer frei ist, bleibt nicht passiv. Wer befreit ist, lebt in der Beziehung zu Christus. Und wir alle miteinander dürfen und können tatsächlich alles tun. Es gibt keine Mauern mehr. Jeder von uns darf und kann sich mit seinen Gaben einbringen. Sogar zu deiner eigenen Freude darfst du das tun. Aber auch zur Freude von anderen Menschen und natürlich auch zur Freude Gottes. Und jeder von uns kann anderen Menschen helfen, die gleiche Freiheit der Liebe Gottes an sich selbst zu erfahren. Das ist das Größte, was wir weitergeben können. Und wenn wir das nicht tun, werden wir schuldig. Wir können also dazu beitragen, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen sind, unter denen der lebensspendende Geist Gottes kein Gerücht bleibt, sondern erlebbar wird. Und noch einmal, der Heilige Geist ist das große Zeichen für die Erneuerung des Bundes Gottes mit den Menschen. Und einzig Jesus verleiht seinen Geist an alle Menschen, die ihm folgen, die ihn lieben und die ihn Herr über ihr Leben sein lassen. Das ist eine innere wie äußere Freiheit, die wir brauchen, von der wir leben. Und die hier zu spüren sein soll. Keine Mauern, keine Zäune, keine Denkverbote, kein Handlungsverbot, sondern Freiheit, innere wie äußere. Und das wünsche ich uns als Gemeinde sehr. Amen.